Diese Podcast-Episode wird gesponsert von Lusoe Duschbars oder, wie wir alten Leute sagen, Seifen zum Waschen. Und ich habe euch ja letzte Woche schon vorgestellt, das Rasiergel, wo einen frische Effekt hat, würde ich jetzt mal sagen, steht so nicht auf der Homepage, aber frische Effekt in deinem Gesicht nach dem Rasieren. Und ob männlich oder weiblich, kauft euch die Seife zum Rasieren und rasiert euch, was das Zeug hält. Vielleicht auch mal eine Glatze. Gut, aber heute erzähle ich euch von einem festen Duschgel. Und ich habe euch letzte Woche schon erzählt, dass ich ja eigentlich schon mehrere Jahre versuche, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin und die Seife vergessen habe, mir so Duschgel, festes Duschgel zu kaufen und habe da mehrere schon probiert. Und ich bin echt froh, dass ich das auch von Lusoe ausprobieren durfte. Und was mir aufgefallen ist, gleich zu Anfang an, die rutscht nicht. Also zumindest dieses feste Duschgel, das ich bekommen habe, mit Salzpeeling. Und ich weiß nicht, was sich die guten Leute da gedacht haben, dass es nicht rutscht. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut. Und Wilhelm Bunz wäre wahrscheinlich froh gewesen, der Bibelraucher, wenn er eine Lusoe-Seife gehabt hätte. Beziehungsweise vielleicht hat er es gehabt. Also ich will ihm jetzt da nichts unterstellen oder sonst irgendwas. Aber die rutscht einfach nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie reingetan haben. Was sie noch gemacht haben, also zumindest in dieser Seife, da ist ein Salzpeeling drin und Salzpeeling, was weiß ich, für mich ist Salz in der Suppe oder sonst irgendwo, aber nicht auf der Haut. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich dachte so, naja, was weiß ich, wer braucht Salz auf der Haut? Und ja, habe mich damit eingeschäumt jetzt bestimmt 4-5 Mal und bin also erstaunt. Das ist irgendwie so ein bisschen ein kleiner Massageeffekt. Ich weiß nicht, für was dieses Salz gut sein soll, aber also wenn du so ein bisschen so kratzi-kratzi haben willst auf der Haut beim Duschen, dann ist das auf jeden Fall eine Seife, die ich dir empfehlen kann. Inhaltsstoffe sind, oder Zutaten, Kakaobutter, Shea-Butter, was auch immer die Shea ist, Kokosöl und Himalaya-Salz. Also das wird wahrscheinlich dann das sein, die Salzkristalle, die da ein bisschen kratzen. Und es ist leicht parfümiert mit herrlichem Kokosduft. Also, wenn du Bock hast, deiner Haut mal Himalaya-Salz zu geben, würde ich dir empfehlen, einmalig auf der Homepage 8,99 € ausgewiesen, aber du kriegst 15% Rabatt mit dem Rabattcode DMDW. Das kannst du entweder so machen oder es gibt auch ein Abo-Ding und das finde ich auch nicht schlecht. Es ist kein Ja oder kein bis du es kündigst, sondern 7,64 € monatlich für 3 Monate. Also quasi zahlst du dann grob überschlagen 21 €, sagen wir mal 24 €. Und da kannst du noch den Rabattcode mit dazu nehmen. Genau, aber es ist nicht so ein Abo-Ding, was du irgendwann vergisst und du kriegst immer noch die Sachen gesendet, weil du dann immer noch vergessen hast, das Abo zu stornieren, hast du es dann in 2 Jahren auch noch, sondern so lese ich das zumindest raus. 3 Monate und eine Sense und dann kannst du nochmal neu überlegen, ob du das machen willst. Wie auch schon bei dem Rasiergel ist alles natürlich abbaubar, biologisch abbaubar, natürlich. So muss man sagen. Genau. Ich lese mal ganz kurz vor, weil dann klingt es auch ein bisschen so wie Werbung. Bei der Variante Salzpeeling habe ich bewusst eine spezielle ätherische Bio-Ölmischung eingesetzt. Das ergibt einen erfrischenden, aber nicht aufdringlichen Kokosduft. Also eigentlich das, was ich sage. Ich lese es gar nicht weiter vor. Ihr könnt es euch ja selber durchlesen. Also, die Macht der Worte, kriegt den Rabatt DMDW, Rabattcode DMDW auf Lusoe. Und wir verlinken euch natürlich in den Shownotes die Homepage von Lusoe.
Du müsstest doch in die Psychiatrie angeliefert werden, weil du an diesen Jesus glaubst. So what? Ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat und deshalb glaube ich an ihn, weil er mein Leben verändert hat und weil er mein Leben auf guten Boden gestellt hat.
Hallo? Und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Ladies and Gentlemen, willkommen zu Die Macht der Worte, 174. Ausgabe. Ich bin euer Host Steve und ich leite euch durch eine 4-Kategorien christliche Show, die lustig ist, ehrlich ist und auf jeden Fall authentisch. Und unser Hauptslogan ist neben authentisch praktisch gut, der Gottesdienst, der da anfängt, wo der Podcast aufhört. So, und jetzt überlegt ihr mal, ob das stimmt. Gut, aber ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich wieder eine Woche füllen kann, eine ungefähre Stunde eures Lebens. Vielen Dank für das Hören dieses Podcasts erstmal. Ich freue mich sehr darüber. Ein paar Neuigkeiten. Wir haben demnächst im Programm Wilhelm Bunz, der, mit dem ich mich das dritte Mal treffe. Und es gibt ein paar Sachen, Leute. Oh, 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 oh. Mal schauen, ob der Wilhelm das überlebt. Ansonsten haben wir uns getroffen, wer die Story auf Instagram geschaut hat, da könnt ihr uns übrigens abonnieren auf Instagram unter die Macht der Worte. Wir waren in Uffenheim, meine Frau und ich habe mich unterhalten mit den Gründern von Lebenstraum. Was das genau ist, das erfahrt ihr vielleicht nächste Woche. Vielleicht kommt auch Wilhelm Bunz nächste Woche. Okay. Man weiß es nicht, Überraschung. Den Sneak Peek, falls ihr das noch nicht wusstet, kann man anhören. Mal schauen, ob ihr da schon was erfahrt, wer da drin ist. Gut, aber auf jeden Fall freue ich mich riesig. Die Macht der Worte läuft und ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Sponsor Lusoe, mit der Seife, kann ich nur sagen, es geht aufwärts. Und wer mit von Anfang an dabei war, der hoffentlich sieht die Entwicklung, wie es so geht. Und da freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Jetzt bringe ich euch kurz den Abriss übers Programm. Wer übrigens das erste Mal einschaltet, man kann uns auch abonnieren auf Apple, Spotify oder sonst irgendwo, dass du immer up to date bleibst, jeden Dienstag und manche Sondersendungen, Freunde. Ich muss es kurz sagen, Open Stage hier mit Comedy, Steve und Michael. Wir dachten, das wird nichts, aber es wird anscheinend was. Und wir haben richtig Muffensausen. Also das kann ich euch schon mal sagen. Wer da Lust hat, nach Nürnberg zu kommen, erzähle ich euch dann in der nächsten Woche. Gut, aber jetzt die 4 Kategorien. Wir reden mit Martin Dreyer und Andi Steiger über die Volksbibel, wie sie zustande kommt, wer da mitschreiben kann und welche Ideologien man da mit hineinbringen kann. Übrigens kann man die gewinnen. Ich habe 4 zum Verschenken an euch. Das heißt, ich weiß es nicht, schreibt einfach auf Instagram eine Story, verlinkt die Volksbibel, die Macht der Worte, macht ein Bild von eurer Bibel oder irgendeinem Buch und sagt, eigentlich hätte ich gerne die Volksbibel. Gut, dann haben wir bei Michael und Steve, ja, da muss ich ganz kurz sagen, ich habe ein Buch geschrieben, das ich nie veröffentlicht habe und es wäre auch ein Einzelexemplar geworden. Und zwar wollte ich zu Michaels, ich meine 40. oder vielleicht 50. Geburtstag, also so lange kennen wir uns schon, mindestens 10 Jahre oder noch die, die er jetzt halt 50 plus ist. Aber ich wollte ihm ein Buch schreiben und habe es nie gemacht. Also doch, ich habe es gemacht, aber nie zu Ende geführt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es auch so schöne Bücher im Buchladen, so goldverziert und was weiß ich, schaut aus wie von 1800 irgendwas, total alt und halt antik und schön. Und da habe ich mir eine gekauft und die war mir dann irgendwann zu lang zum Füllen. Also ich habe ein paar Seiten geschrieben, also ein paar viele eigentlich, und da lese ich euch und Michael etwas vor, der das zum allerersten Mal hört und auch zum allerersten Mal mitbekommt, dass das meine Idee war. Genau, das Ganze nennt sich Wenn Helden echt sind von Steve. Dann haben wir bei Revolution, unserem Beziehungsding, Unterordnung, mein Lieblingsthema. Die Frau soll sich dem Manne unterordnen, alles tun, was der Mann will. Und dann werden sie alle glücklich, selig und leben bis an ihr Lebenstagsende. So ungefähr habe ich das interpretiert, bis dann meine Frau und Manu, der uns interviewt, dagegen gesprochen haben. Viel Spaß da beim Hören. Und dann haben wir den letzten Teil mit Gabriel Häsler, der ja live on stage rausgibt, gegründet hat, inspiriert und auch da spricht. Und wir hören nochmal die Höhen und Tiefen von Live on Stage und was auch die Zukunftspläne sind. Also, ich wünsche euch Gottes Segen in der Episode 174 und ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst, ob du ihn abonnierst oder nicht. Oder ob du jemals eine Bewertung geschrieben hast oder nicht, oder 5 Sterne. Aber vielen Dank für deine eine Stunde in deinem Leben.
Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen.
Dein Wort ist Kraft.
Dein Wort und meine Seele wird gesund.
Dein Wort gibt Trost.
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Breath. Wir sind die Tage mit Andi und Martin von der Volksbibel. Hi ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Vorab muss ich schon sagen, ich hätte es eigentlich schon ab der ersten Episode sagen müssen, dieses Gespräch kam zustande durch den SCM Verlag, wo auch die Volksbibel erscheint. Und dafür danke ich recht herzlich, dass sie so großzügig sind und mir die Kontakte geben an die ganzen Leute. Gut, wir hatten jetzt schon ein paar Themen abgerissen von meiner Elberfelder Vergangenheit, die Volksbibel nicht akzeptieren konnte, bis zum Satan übergeben und sowas, was echt krasse Geschichten sind. Wir werden auch entweder diese Episode oder nächste Episode noch schöne Geschichten hören von der Volksbibel, weil die gibt es hoffentlich auch.
Na, ganz viel.
Okay. ich will aber noch mal kurz zum Inhalt gehen. Und zwar haben wir uns letzte Woche über Eistee und Laserschwerter unterhalten. Und die Volksbibel ist ja kein Martin Dreier und Andi Steiger Übersetzungsprojekt, wo ihr euch zusammensetzt und macht es, sondern es kann ja jeder mitmachen.
Ja.
Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, wie prüft ihr denn, was reinkommt und was nicht? Weil es ist ja jetzt nicht nur auf der Homepage. Kann man auf der Homepage die Volksbibel auch lesen?
Ja. Da kann der Andi wahrscheinlich mehr zu sagen, denn der hat diese ganze neue Programmierung erfunden und da ganz viel Arbeit und Stunden reingesteckt.
Ja, auf jeden Fall kann man online die ganze Bibel lesen, die aktuelle Version sogar, die neue Next-Level-Version, die ja jetzt veröffentlicht wird im September, die ist ja eigentlich schon veraltet, weil Stand fast Dreivierteljahr oder ein Jahr. Genau. Und online kannst du quasi den aktuellsten Stand der Volksbibel lesen, wo alle neuen Sachen mit dabei sind. Ja, und das ganz ohne Google und Co., weil das alles dann datenschutzrechtlich ein bisschen entkoppelt ist.
Okay. Genau. Und der Andi hat auch eine App programmiert, wo du die Texte lesen kannst. Die Volksbibel-App ist in jedem App-Store kostenlos, steht die zur Verfügung. Genau. Und wenn du mitmachen willst, musst du eigentlich nur eine Mail schreiben oder auf die Seite volksbibel.com gehen oder .de, es wird, glaube ich, weitergeleitet. Und dann kannst du eine Anfrage stellen und dann schaltet Andi dich frei oder wir dich frei und dann kannst du an diesem Prozess teilnehmen.
Was ist denn, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, Gott war schuf nicht Adam und Eva, sondern Adam oder Eva und Eva oder Eva und Trans oder Eva und was weiß ich was. Kommt es in diese Volksbibel rein oder filtert ihr irgendwas aus? Weil ich denke mir, man kann jetzt, wenn man, sag ich mal, nicht viel drüber nachdenkt, könnte man ja eigentlich dieses Volksbibelprojekt unterwandern. Indem ich vielleicht Sachen verfälsch, weil also die Zielgruppe ist ja eigentlich relativ nicht christliche Jugendliche, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten, oder christliche Jugendliche, aber
ja, also wir schließen von uns natürlich niemanden aus und wir kriegen auch ganz viel gutes Feedback von Christen. Wie gesagt, von einer 80-jährigen Oma habe ich eine Mail bekommen aus dem Altenheim. Die ganz neue Entdeckung machen. Aber geschrieben ist sie tatsächlich für Mehmet und Alessandro, die keine Ahnung vom Glauben haben und nicht konfirmiert Kommunionsunterricht besuchen durften.
Aber was macht ihr dann? Also habt ihr ein Gremium, das sich die ganzen Sachen durchliest? Weil wenn man jetzt da so, ich habe jetzt da noch nie was geschrieben oder war noch nie drauf, aber was ist, kann ich jetzt das schreiben und es wird direkt aktualisiert und Mehmet liest Steves vor 10 Minuten eingetragenen Eintrag dann?
Ja, also das ist so, der Andi hat da so einen Automatismus eingerichtet, dass jeder, der sich angemeldet hat, per E-Mail sofort gemeldet bekommt, wo etwas verändert wurde. Und der Vorgas ist der erste Hinweis. Du kannst nicht einfach heimlich irgendwas ändern. Das kriegen alle mit, die mitmachen und die angemeldet sind. Zweitens ist unser Vorgehen, dass erstmal bei großen Änderungen kommentiert, also diskutiert werden muss, dann hast du einen Vorschlag und sagst, ja, hier das Wort, das sagt doch keiner mehr. Bei uns im Jugendzentrum sagt man das und das. Und dann schreibt man den Satz am besten nochmal hin mit diesen, mit seiner neuen Formulierung. Und dann lesen das die anderen und sagen, ja, super. Oder sagen, nee, das ist zu weit vom Original entfernt. Oder nee, das geht gar nicht. Und dann findet man in dieser Diskussion einen gemeinsamen Weg, der dann in den Text kommt und in die neue Version kommt. Mhm. Wir haben bei der 1.0 und 2.0 tatsächlich auch Theologen gehabt, also Pfarrer, Pastoren, die Theologie studiert haben, die da so ein bisschen geschaut haben, ist das noch in einem Rahmen? Und das muss man einfach wissen. Es gibt da einen Rahmen, ja, bei allen alten Texten und besonders bei der Bibel. Und der Rahmen ist auf der einen Seite sehr genau. Das ist Elbefelder zurzeit in Deutschland, die genaueste Bibelübersetzung von den Originalworten hier, aber deswegen auch sehr schwer verständlich, weil es eine ganz alte, andere Sprache ist mit einem anderen Sprachduktus oder eben sehr frei, aber dann auch sehr verständlich. Ja, also das eine bedingt das andere. Okay. Und da sind wir, denke ich, zurzeit auf dem Markt eindeutig die am besten verständlichste, am leichten zu lesbarste Bibel überhaupt auf dieser Seite der Skala. Ja, und in diesem Rahmen bewegen sich eigentlich alle Bibelübersetzungen. Mhm. Und so war unser Schwerpunkt natürlich nicht, was sagt jetzt das hebräische oder griechische Original, sondern schon, okay, was steht da, aber wie wird es heute gesagt werden? Und da gibt es natürlich da musste man dann auch deuten. Also auch Luther hat das übrigens getan, ja. Luther war so begeistert, so geflasht von diesem Gedanken, allein aus Gnade, das war ja für ihn die Erkenntnis schlechthin, dass er tatsächlich so einige Stellen im Hebräerbrief so ein bisschen in diese theologische Richtung übersetzt hatte, weil gerade im Hebräerbrief, also ein paar Stellen stehen, die dann doch so mehr auf eine Werkgerechtigkeit abzielen, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also, ja, nur um das mal deutlich zu machen. Also selbst der gute alte Luther hat da auch nach seiner Theologie hin übersetzt und bearbeitet von seinen Überzeugungen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Und ich sage immer so, okay, wenn du jetzt wirklich mal eine Bibel haben willst, wo du mal im Urlaub am Strand 4 Evangelien lesen kannst, dann ist die Volksbibel super. Wenn du aber mal wirklich in die Tiefe einsteigen willst und genauer erkennen willst, was hat der Paulus da in Römer 8 eigentlich gemeint, dann würde ich tatsächlich empfehlen, lieber die Elbefelder zu nehmen oder die Luther oder Einheitsübersetzung oder so. Und das ist auch eigentlich ein Ding, was wir auch selber merken. Viele steigen mit der Volksbibel überhaupt ins Bibelthema ein, lesen das Ding. Und dann wird irgendwann klar, naja, okay, McDonald's hat es ja damals noch nicht gegeben, ja. Also Speisung der 5000 haben wir überschrieben, 5000 bei Jesus McDonald oder automatische Waffen und Moped kann es ja damals auch noch nicht gegeben haben. Und dann gucken sie in eine andere Bibel und schauen, wie das denn da steht und landen dann vielleicht dem fundamentalistischen Bruder sei Dank dann auch mal bei der.
Ja. Aber ich denke mir, wahrscheinlich war der Fehler damals, nochmal zurück zu diesem How to Read the Volksbibel, dass ich glaube, wir damals gedacht haben, das soll jetzt irgendwas ersetzen an den Studienbibeln, die es schon gibt. Und wahrscheinlich war das so mit einer der Mehrzahl der Christen, die sich das gedacht haben, so ja, jetzt sollen wir die wohl nehmen, anstatt unsere Elberfelder.
Ja. Ja. Was eigentlich verrückt ist, denn in der ersten Ausgabe der Volksbibel haben wir ein ganzes Kapitel, wo wir andere Bibelübersetzungen empfehlen und vorstellen.
Echt? Okay.
Ja. Ich muss die Man hätte das Ding nur mal kaufen oder sich ausleihen müssen und mal reingucken müssen.
Ja. Ja, wichtig ist ja hierbei, dass wir ganz viel Wert drauf legen, dass es keine Übersetzung ist, sondern es ist eine Übertragung. Ne? Mhm. Wir stellen uns natürlich nicht gleich mit Elberfelder oder ja, Luther kann man sehen, wie man will, aber wir sind eine Übertragung und deswegen ist es eigentlich ja auch oft gar nicht so ganz so krass eng zu sehen, manche Stellen. Ne? Also das macht uns ein bisschen freier, wenn wir das so bezeichnen, auch weil wir dann wissen, es ist keine krasse 1:1 Übersetzung, sondern wir versuchen, die Sachen zu übertragen, dass sie einfach verständlicher werden. Ne? Und ja, in Bezug auf Luther muss man ja sagen, dass wir eigentlich da ja noch einige Schritte weiter sind, weil wir ja eine Community sind, die da die Sachen entscheiden. Und wie Martin vorhin schon gesagt hat, Luther hat da so seine Dinge einfließen lassen. Das geht bei uns halt nicht ganz so einfach, ne? Weil dann halt mehrere Leute da ihre Meinung zu sagen und man dann gemeinsam eine Übersetzung dann vorschlägt. Und was ich noch sagen wollte zu Luther, ich musste auch sagen, jetzt in der Arbeit mit der Volksbibel, in dem Prozess, hatte ich so die Erkenntnis eigentlich, dass Luther auch viel, ja, teilweise Sachen auch falsch übersetzt hat, weil das vielleicht nicht anders wusste oder einfach eine Wortneuschöpfung gesucht hat. Ne? Also das hatten wir letztens, ein Theologe aus unserem Team hat eigentlich gemeint, der Heilige Geist ist eigentlich eine völlig bescheidene Formulierung, also was es überhaupt nicht trifft. Ne? Aber ja, bis heute hat sich der Heilige Geist durchgesetzt als Begriff, was es aber eigentlich gar nicht wirklich trifft. Aber den kannst du dir heute nicht mehr wegdenken als Begrifflichkeit, als Namen. Mhm. Aber das war irgendwie voll daneben geschossen oder griff ins Klo, aber hat sich halt dann so durchgesetzt.
Wüsstest du das andere Wort, was besser passen würde als Heiliger Geist?
Ah, da gibt es sehr viele Diskussionen. Da gab es auch jetzt mit der Veröffentlichung der neuen Version nochmal Diskussionen mit dem Verlag, wie das jetzt am besten, wie man es nennt. Es geht halt eher ja in Richtung Energiestrom, Energie, Power, Kraft, Windkraft sogar. Aber man muss halt in dem Kontext dann irgendwie den richtig schönen Begriff finden. Ne? Mhm. Aber Geist in dem Sinne ist eigentlich auch völlig, also wie der Martin schon sagte, ne, eher entweder ein gruseliges Gespenst irgendwo in einem alten Haus oder halt in Schnaps, aber ja, was anderes, genau.
So, jetzt haben wir hier live die Sünde gegen den Heiligen Geist gehabt vom Andi.
Naja. Die Idee ist schon hinter dir, der Boden tut sich auf, halte dich fest, Andi.
Was ich aber noch sagen wollte, du hast ja gesagt, ihr seid so ein bisschen up to date. Ich würde die Frage gerne an Andi stellen. Wie ist denn das, wenn irgendwann sich dieses Gendern durchsetzen würde? Könnte es eine Volksbibel geben in innen? Volksbibel innen? Nee, ja.
Da weiß ich nicht. Achso, muss Andi beantworten, ne?
Ja, ich weiß es genauso wenig. Ja, ich würde es, glaube ich, offen lassen. Also ich persönlich habe meine Meinung und bin von dem ganzen Zeug nicht so begeistert. Am Ende, klar, stehen irgendwo im Volksbibelprojekt drei Verantwortliche am letzten Hebel und sagen, das kommt jetzt in die Bibel und das nicht. Ne? Also es gibt die drei Hauptverantwortlichen, die Texte zulassen dürfen in dem ganzen Prozess. Aber trotzdem gucken wir immer, was sagt die Community. Und wenn jetzt wirklich da 10, 20 Leute kommen und sagen, das macht Sinn und das ist cool, weil es einfach provoziert und aktuell und modern ist. Und weil wir heute so sprechen, was ja tatsächlich in meinem Umfeld auch immer mehr wird. Ich mag es überhaupt nicht, aber ja, die Leute reden so mit ihren Innen und ihren Dingen. Man könnte sich vorstellen, ja. Aktuell sträubt sich es noch ein bisschen in mir, wenn ich dann dran denke. Aber die Volksbibel ist eigentlich genau dafür da. Mhm. Und tatsächlich fände ich es aber natürlich auch spannend und auch wäre auf die Reaktion gespannt.
Jetzt habe ich.
Also ich würde ja auch gerne kurz was zu sagen.
Kannst du es dir kurz merken?
Ja.
Andi, ich will nur sicherstellen, du bist kein Nazi, ne?
Nein, auch okay. Wenn ich aus Sachsen komme.
Okay, ich wollte es nur nicht, dass man jetzt sagt, weil du innen nicht magst, bist du Nazi. Okay, Martin, jetzt darfst du weitermachen.
Ich habe da bei Insta mal sowas zu kommentiert und ich kriege fast täglich immer wieder neue Hinweise, dass dieser eine Satz, den ich da geschrieben habe zu diesem Thema, der aber wirklich meine Meinung darstellt, irgendwie bei vielen Leuten böse aufstößt. Und das waren keine Christen. Ich glaube, tatsächlich, dass sich auch in diesem Punkt die deutsche Sprache verändert. Und ich glaube, dass die nächste Generation, unsere Kinder, das ganz selbstverständlich machen werden mit innen und da überhaupt nicht sich einen Knoten ins Gehirn basteln. Das wird sich, die Sprache verändert sich, deutsche Sprache an sich, und das wird ein Punkt sein, der in der nächsten und übernächsten Generation völlig normal sein wird. Ich finde, das ist dran. Diese ganzen Männlichkeitsformeln, früher war das für Frauen nicht schlimm, aber auch die Frauen und haben sich verändert zum Glück, sind selbstbewusster geworden. Und machen nun mal auch mindestens die Hälfte der deutschen Gesellschaft aus. Mhm. Und wenn die sagen, wir wünschen uns, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass in der deutschen Sprache auch Weiblichkeitsformen genannt werden, dann müssen wir Männer da mitziehen, sage ich mal, oder müssen da einen gemeinsamen Weg finden. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, in 20 Jahren wird sich da niemand mehr drüber aufregen. Und das wird auch keiner mehr komisch finden. Also ich finde es auch komisch, es klingt für mich auch komisch, dieses Innen. Aber ich versuche das zu tun, weil ich weiß, dass es Leuten wichtig ist. Und deswegen mache ich das.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, wir machen ja nichts über Politik diese Woche.
Keinen Fall.
Ich habe mal vor langer Zeit, ich weiß gar nicht mehr wann, habe ich mal ein Buch angefangen zu schreiben. Das war für dich. Ich habe mir das neulich einmal
durch... Deckblatt, toll.
habe mir das neulich durchgelesen, ein wenig nur, und habe gemerkt, ich habe ganz schön viele Rechtschreibfehler.
Oh.
Aber ich würde sie mal gerne vorlesen. Vielleicht frage ich dich immer nach der Überschrift, ob dir da einfällt, was ich da...
Das Ereignis dazu, oder was?
Genau.
Oh, oh.
Also ich lese mal vor, mit schöner Musik natürlich. Wenn Helden echt sind, von Steve. Einleitung. Dieses Buch ist eine Hommage an einen Helden, der sich nie als Held zu erkennen geben würde. Es hat mich eine Weile gekostet, ihn als Helden zu identifizieren. Aber nachdem ich ihn enttarnt habe, fiel mir seine geniale Strategie auf, dies zu tarnen.
Okay. Oh nein.
Ich muss dazu sagen, ich habe ihn zuallererst als Freund und Mentor kennengelernt. Als Freund kann man ihn in und mit allen vertrauen, und als Mentor lernt man, sein weiches Herz zu bewahren, so wie Durchhaltevermögen, und zu dienen. Es geht noch weiter, Michi.
Oh, oh, oh.
Es kommt dann die Geschichte. Das ist also jetzt eigentlich ein wenig zu gefühlvoll für dich.
Ja, aber es ist schon jetzt hart an der Grenze.
Jetzt pass mal auf. Wir können auch eine andere Melodie machen. Warte mal. Machen wir mal. Stopp, die hört gar nicht mehr auf. Dann machen wir die. Na, jetzt kommt alles gleichzeitig. Ja, okay. Dann machen wir die weiter. Dieses Buch handelt von meinen Erlebnissen aus meiner Sicht und in meiner Realität. Also will ich euch warnen, falls ihr den Helden aus meiner Geschichte, der ja wirklich existiert, auf manches Geschriebene ansprecht, wird er es vielleicht so nicht mehr wissen. Aber ich garantiere euch, dass sich die Geschichten und Abenteuer alle so abgespielt haben. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Ja, das war jetzt einmal die Einleitung.
Ah, okay, okay.
Oh, oh, oh. Was sagst denn du jetzt da hier mit den Vorwürfen, dass du ein versteckter Held bist?
Nee, ich muss sagen, hört sich gut an.
Schon, ne?
Also, da tue ich jetzt gar nicht drum.
Ach so.
Ja, versteckter Held, ich weiß es nicht.
Versteckter,
ich finde es eigentlich sympathisch.
Wenn man versteckter
wirklich so Held wär. Ist. Obwohl. Meinen versteckten Helden im Film?
Ja.
In dem merkt man es den ganzen Film lang nicht, ne? Dass er einer war.
Ja, das,
weil er so versteckt war. Ja. Auch blöd.
Aber Jesus ist ja eigentlich. Oh, jetzt sind wir hier. Aber blöd,
ja, Jesus ist auch ein Buch geschrieben worden.
Sogar von mehreren Leuten.
Mensch, nicht nur
ja, aber der war ja auch so ein wenig Anti-Held, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Also pass auf, soll ich noch eins lesen, weil wir sind ja fast durch, das sind jetzt noch fast 3 Seiten, das erste
Kapitel schaffen wir jetzt hat. Nicht mehr in dem.
Nett, ne?
Nee.
Ja,
irgendwann anders.
Hast du, ja, das Ding ist, man muss die Hörer auch sagen, du weißt jetzt da nichts davon.
Gar nichts.
Also
ich bin auch ganz perplex.
Dir das vor langer, langer Zeit habe ich dir das immer, nee, habe ich dir nie gesagt, glaube ich, ne?
Ich kann mich nicht erinnern, dass du mir gesagt hättest, nee, bin auch ganz, ja.
Erschüttert
nicht, aber.
Und ich habe es vor 15 Jahren angefangen zu schreiben. Ja. Ich wollte es dir mal schenken, aber ja. Das ist einfach, das Buch ist zu dick.
Da ja, das stimmt.
Zu dickes richtig. Buch gekauft.
Du hast irgendein Heft, so Schulheft.
Ein Heft.
DIN A5 Schulheft. Mit dritte Klasse Lineatur, schön groß.
Aber jetzt mal eine Frage. Du hast ja, bist ja auch ein alter Geschichtenerzähler, ne? Also von deinen Kindern weiß ich, du hast ja Thomas die Lokomotive. Hast du irgendwie über Lokomotive?
Nein.
Nee, sondern
ich habe Pumuckl sehr viel erzählt.
Okay.
Sehr viel Pumuckl-Geschichten erfunden halt.
Ja.
Ritter Kunibert auch. Da habe ich immer gerne, den habe ich alles erfinden lassen.
In Ritter Kunibert?
Ja.
Okay.
Das war gut. Das war so das Hauptsächliche.
Ja, und den Strümpfelstrumpf, ne? Wie hieß der? Ne, das hast du gelesen, das Buch, ne? Strumpf.
Lederstrumpf. Das ist Kulturgut.
Echt?
Ich glaube, ich lege das mal dahin bei der Gemeinde zum Mitnehmen.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, hallo liebe Leute. Es geht weiter mit Steve und Elida. Fragen zu ihrer Beziehung. Wir haben letzte Woche sehr spontan aufgehört. Leider wieder mal, weil die Zeitung war. Es ging um Epheser 5, Vers 23, 24 und 25, wo es darum geht, dass der Mann sich für die Frau, ich sage es mal in meinen Worten, aufgeben soll. Er soll sich hingeben wie Christus der Gemeinde. Gott hat sich in Jesus für die Gemeinde hingegeben, hat sein Leben dafür gezahlt. Von der Frau wird in dieser Bibelstelle verlangt, sich dem Mann unterzuordnen. Mhm. Diese Bibelstelle wird heiß diskutiert, falsch verwendet oftmals. Und ich glaube, dass da ein großer Schlüssel zum Glück für eine erfüllende Beziehung liegt. Steve, du hattest vor einer Woche noch was auf der Zunge, was du unbedingt sagen wolltest, und wir mussten aber leider aufhören. Hast du noch eine Ahnung, was das da ging, was du sagen wolltest?
Ja, ist zwar schon eine Woche her, aber Manu, ich weiß es natürlich noch, danke für die Überleitung. Und zwar der Bibelvers in Epheser 5, 25 war ja, dass die Frau sich dem Manne unterordnen soll.
Das ist die 24?
Sorry. Mhm. Aber ist ungefähr so, ne?
Ja.
Und ich habe dann gesagt, off Mike, dass allgemein Frauen das Problem haben, sich unterzuordnen. Das klingt jetzt macho-mäßig und antifeministisch.
Ja.
Und wenn ich das jetzt so sage, dass du, Elida, Probleme hast, dich unterzuordnen,
ja,
wie jede andere Frau. Nein, was macht das mit dir? Wie der Manu fragen würde.
Also ich bin nicht so typische Feministin, aber es nervt mich schon.
Wenn ich das sage?
Ja.
Aber warum? Also weil es ist ja, sorry, wenn ich das jetzt sage und liebe Hörerinnen vor allem.
Das Ding ist, ja.
Das ist ja ein bisschen so.
Aber es ist, das Problem ist früher, ne? Wir reden jetzt von früher Zeiten, 1920, also vor 1950,
ja,
waren die Frauen schon sehr untergeordnet.
Untergeordnet oder unterdrückt? Weil das ist nochmal was anderes. Unterdrückt ist ja gezwungen.
Untergeordnet, denke ich. Ich habe keine Ahnung.
Von freiwillig? Nee, ich 50 denk, war ja gerade die.
Ja, keine Ahnung.
Sagen wir mal 1800, 1700.
Typische Hausfrau, arbeitet nicht, ist daheim, darf nicht in Politik was sagen, darf das. Und das Problem ist jetzt, ist die Zeit, wo es extrem ist, ne? Die Frau hat sehr viel zu sagen.
Die Frau hat jetzt die Eier und der Mann wird tatsächlich, und das finde ich ein bisschen schade und das muss ich echt sagen, dass der Mann mittlerweile Depp wird.
Hat keine Autorität
mehr. Ihr müsst mal schauen, ne? Ja. Alle Väter, Homer Simpson, Vollpfosten.
Ja.
Keine Ahnung, Two and a Half Men, Vollpfosten.
Al Bundy.
Al Bundy, ja. Vollidiot.
Ja.
Alle Männer und Väter werden mittlerweile dumm dargestellt. Ich verstehe schon, ne? Man muss jetzt rebellieren.
Und Chuck Norris hat keine Kinder, glaube ich, oder?
Dem gehört die ganze Welt.
Das wäre der einzige Mann quasi in diesem ganzen Hollywood-Ding. Aber der hat keine Kinder, oder?
Ich kenne ihn nicht.
Dann ist er ein Mann. Aber sobald er Kinder hat, ist er ein Lutscher.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist komisch, ja, wie das alles dargestellt wird.
Aber ich finde es, darf ich mal sagen, woher ich glaube, dass das rührt?
Komm.
Ein kleiner Bibel- Exkurs. Und zwar gehen wir dazu zum Anfang, als die Welt erschaffen wurde. Und zwar sind wir da in 1. Moses 3. Und das Licht ist ein bisschen trüb, deswegen entschuldigt mich, falls ich da ein bisschen schlecht lese. Ich fange ab 14 an. Also 1. Moses 3, Vers 14. Danke, Manu. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen und Erde fressen dein Leben lang. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, da wird übrigens von Jesus gesprochen, und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und jetzt ab Vers 16, interessant. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und jetzt pass auf, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und ich finde dieses Verlangen, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den Schlüssel nicht da, aber das Verlangen ist vielleicht auch nach der Autorität des Mannes, die Gott ihm gegeben hat. Mhm. Das behaupte ich jetzt einfach. Ich kann es jetzt nicht beweisen und ich muss auch sagen, ich habe jetzt da vielleicht, wenn wir noch eine Woche machen, reiche ich es nach. Aber ich glaube, das ist nach der Autorität des Verlangen, also die Frau hat das Verlangen nach der Autorität des Mannes und deswegen kann sie sich schwer unterordnen.
Oder Verlangen an eine Partnerschaft und nicht alleine zu sein.
Da steht ja Verlangen nach dem Mann.
Ja.
Ich reich's nach. Aber okay. Meine Theorie ist wirklich nach der Autorität des Mannes.
Okay, da versagt also deiner Meinung nach die Frau.
Das ist ein Resultat des Sündenfalls.
Mhm. Ja. Okay, und wie siehst du das mit der anderen Bibelstelle? Wenn jetzt eine Frau sagen würde, ja, aber die Männer machen das ja auch nicht, wie Jesus das für die Gemeinde macht. Aus meiner Sicht würde ich sagen, da haben sie eigentlich dann genauso recht.
Das stimmt, aber das ist ein Teufelskreis.
Ist ein Teufelskreis, okay, wow. Und jetzt an dem Punkt, den Punkt finde ich jetzt super interessant. Wer hat die größere Verantwortung von den beiden? Wer sollte denn besser damit anfangen?
Der Mann.
Der Mann.
Oh, das seid ihr euch beide einig.
Ja.
Darf ich euch fragen, wieso? Und danach möchte ich euch was sagen, was mir vor kurzem aufgegangen ist. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Du hast zuerst gerade geantwortet, Elida.
Ja, ich weiß nicht.
Warum liegt deiner Meinung nach die größere Verantwortung beim Mann?
Der Mann hat mehr Autorität. Der Mann hat mehr Macht. Also einfach nicht, weil er Mann ist, aber der Mann sagt, jetzt wird gebetet, dann wird es gebetet. Wenn die Frau sagt, lass uns beten,
also du kennst es auch von uns.
Ich kenne es von unserer Beziehung, wie viel mehr Autorität im Geistlichen er hat als ich. Oder Autorität mit den Kindern.
Wow.
Oder Autorität, keine Ahnung, wir haben auch Freizeiten miteinander geleitet. Er ist mir klar, strukturiert und weiß und ich bin mehr so,
okay, wow,
nicht so klar.
Steve? Und an alle Männer da draußen, das kam von einer Frau.
Ja. Ja, ja.
So, Steve, das Gleiche jetzt an dich. Warum glaubst du, dass der Mann mehr Verantwortung hat, um jetzt diesen Teufelskreislauf angeht, wo wir eigentlich alle versagen, was diese zwei Bibelstellen angeht, da auszubrechen? Warum hat deiner Meinung nach der Mann die größere Verantwortung?
Weil Paulus hier in Epheser sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also ich finde auch das, was Elida gesagt hat, dieses Autorität-Ding, da hat ein Mann einfach mehr Autorität. Deswegen sind auch Männer mehr in Geschäftsführer, mehr. Also es hat nichts damit zu tun, dass Frauen das nie machen könnten, aber Männer sind einfach diejenigen, die rationaler denken.
Ist mehr natürlich für einen Mann.
Ja, vielleicht, würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber es ist einfach so, dass ein Mann einfach, finde ich, und das heißt jetzt nicht, dass Frauen nicht klar denken können, aber die können ihre Emotionen abschotten von irgendwas.
Eine Frau tut sich da wesentlich schwerer in ihrer Natur allein, wie Gott sie gedacht und gemacht hat.
Richtig. Und auch eben aufgrund dessen, dass Paulus hier sagt, die Männer sollen sein wie Jesus. Mhm. Und für mich, Jesus ist Ultimatum und nichts über ihm und nichts unter ihm. Oder doch, alle unter ihm, aber nichts über ihm. Mhm. Und wenn Paulus sagt, wir Männer sollen sein wie Jesus und die Frauen sollen, wie steht's da, Frauen sollen ihren Mann ehren oder sowas. Mhm. Und die werden nicht verglichen mit Jesus, sondern die Männer werden verglichen mit Jesus. Und deswegen würde ich sagen, der Mann ist derjenige, ja, der die Verantwortung dafür hat.
Wow, also das hat mich jetzt überrascht, dass ihr beide, fast hier aus der Pistole geschossen, beide sagt, der Mann hat die größere Verantwortung. Ich sehe das auch so, aber ich glaube, nicht jeder auf diesem Planeten würde das so sehen. Aber ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, um die Ehe wirklich in die Ordnung in Gottes reinzubringen, wo ich glaube, dass da wirklich was hervorkommt, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat zwischen Mann und Frau. Mhm. Ich wollte jetzt ja euch was dazu sagen, wo ich vor kurzem irgendwie was verstanden habe, wo ich glaube, das ist mehr als sinnbildlich. Nämlich, der Mann ist ja aus der Erde gemacht. Mhm. Und Gott hat seinen Atem in den Mann gehaucht, ist lebendig geworden. Der Mann hat existiert. Die Frau hat er nicht aus der Erde gemacht, sondern aus dem Mann.
Yeah.
So, der Mann war zuerst da. Die Frau kam später und ist zusätzlich noch aus dem Mann. Nicht mal als ein gleich wie er aus dem Gleichen gemacht, sondern aus dem Mann. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, wenn man das jetzt mal vergleicht mit zwei Kindern, die man hat. Der eine kommt 2 Jahre früher auf die Welt, der hat eine größere Verantwortung.
Ja.
Da denke ich mir, okay, das macht irgendwie allein schon von diesem Bild her Sinn, dass der Mann eigentlich die größere Verantwortung hat aus diesem Teufelskreislauf, in den so viele Beziehungen, so viele Ehen, Partnerschaften drin sind, auszubrechen. Mhm. So, kann es sein, dass wenn das jetzt so alles stimmt, was wir da sagen, dass wenn der Mann, auch wenn die Frau ihn nicht respektiert, wie wir uns das wünschen, wir wünschen uns das. Ja. Das, was du erzählt hast, so was passiert mit dir, wenn deine Frau sich einhakt. Mhm. Ich liebe das auch, wenn meine Frau das bei mir macht. Ich bin auf einmal noch mal einen halben Meter größer, als ich eh schon bin, weil mich das irgendwie so, das macht was mit mir, wenn ich sehe, die vertraut mir, die, ja, ich kann genau nachempfinden, was du sagst. Mhm. Kann es sein, dass wenn der Mann anfängt, da in seine Rolle zu kommen und der Frau das zu geben, was sie eigentlich will, dass das der Anfang ist, da auszubrechen und der Frau das ermöglicht, sich ihm unterzuordnen?
Ja, glaube ich. Glaube ich 100%. Also ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Ich habe irgendwann angefangen, mal zu Lieder zu sagen, du Hübsche. Oder, ja, bist du Hübsche. Okay, irgendwie so. Und ich habe gemerkt, wie sie, das war nicht viel, ne? Also ich war jetzt nicht irgendwie in meiner, vielleicht war ich in meiner Autorität, nur weil ich das gesagt habe und ihr das bewusst vielleicht gemacht hat, dass sie schöner ist, als sie sich vielleicht fühlt oder sowas. Und ich habe gemerkt, wie sie nachzieht und mir, sagen wir mal, Respekt, Ehre, was auch immer, also mir entgegenkommt mit anderen Sachen. Mhm. Und das fand ich schon, ja. Ich glaube schon, dass das so ist.
Also, okay, also ihr wisst quasi diese ganze Theorie.
Ja.
Darf ich euch fragen, ob ihr das so praktiziert?
Ja, ja, klar, wie gesagt. Also ich habe ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich finde, Manu, da ist ein Spruch, den du gebracht hast, der ist mir oft im Kopf, auch im Podcast-Interview tatsächlich. Mhm. Und zwar, man kann ein guter Vater sein, aber ein schlechter Ehemann. Den habe ich irgendwann mal der Elida gesagt. Und ich check immer ein bisschen. Bin ich ein guter Ehemann?
Habe ich das bei dem Interview gesagt, wie du mich gefragt hast?
Ja, tatsächlich.
Ah, okay.
Und das fand ich so mit einer der prägenden Sätze unserer Kommunikation auf Podcast, ne?
Ja.
Und also ich merke, man merkt ja selber, wenn man kein guter Ehemann ist.
Das merkt man in der Beziehung.
Merkt man in der Beziehung, merkt man aber, ja, klar. Klar. Sonst macht es ja keinen Sinn. Eddie, das ist jetzt müde, ne?
Nee, aber ich habe ein Beispiel auch, wo ich da, wo, das war einen Monat her, wo du richtig, wir sind ins Bett gegangen und du wolltest Sex. Mhm. Ich habe kein Zeichen gegeben, ich wollte schlafen und dann habe ich irgendwie gefragt, was ist los? Und dann bist du richtig sauer geworden. Du warst wütend.
Ja.
Weil ich ihn einfach ignoriert habe. Also einfach so, ich wusste schon, aber und da habe ich gemerkt, mit diesem Unterordnen, dieses, okay, alles, was er sagt, ist ultras emotional gerade. Er ist so gereizt, er ist so wütend und ich hasse ihn jetzt, weil er so egoistisch ist. Und dann in diesem Moment, das ist echt krass, und das ist auch das mit Gott, ne, wo ich einfach, in die, wo er geredet hat, habe ich Gott, ich weiß, wenn Gott jetzt nicht dabei ist, wird schlecht. Also dann werde ich angepisst und wir werden streiten und so. Und dann kam so, keine Ahnung, da gingen alle meine Emotionen, diese, ich habe mich attackiert gefühlt, ist runtergegangen. Und dann habe ich gehört, okay, ich nehme das jetzt nicht persönlich. Ich höre ihn jetzt. Das sind alle Bedürfnisse in einem krassen like a snowball with stones in it. And you're throwing it at me. Oh. Und genau. Und dann dachte ich mich, okay, ja, okay, Bedürfnisse nur. Und das hat für mich so diese Unterordnung. Okay, ich höre dich jetzt. Ich nehme das jetzt gar nicht persönlich, even though it's super personal. Und dann hatten wir Sex danach, ne?
Ja, und guten.
Okay, es war anscheinend gut. Und, okay, wow, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Wie, und wie, okay, jetzt, da ist dann das passiert, was sich Steve so wünscht.
Ja, genau.
Und wie war das dann für dich danach?
Danach war gut, aber das war halt in diesem Moment, also ich könnte in zwei Richtungen gehen. Ich kann jetzt mich unterordnen oder ich kann
einfach weiter ignorieren.
Einfach weiter ignorieren und denken, ach, so ein Drama, Mann, so ein Drama, Queen.
Okay, und du bist quasi, das war kurz herausfordernd für dich?
Ja, voll.
Aber danach war es auch gut für dich?
Es war gut für mich. Ich dachte, ich habe auch mit einer Freundin darüber geredet und sie so, Alter, wenn mein Mann so geredet hätte mit mir, in diesem Ton und diese Wörter. Aber das war für mich, ich konnte nicht das ernst nehmen, alles, weil ich habe nur eine verletzte Seele gesehen.
Aber du hast es dann trotzdem?
Ich habe es trotzdem.
Okay.
Und das ist nicht oft so.
Und dir ging es aber gut danach?
Danach ging es gut.
Und wie ging es deiner Meinung nach dem Steve danach?
Gut.
Merkst was? Und ich habe Trickstakt.
Okay, liebe Leute, jetzt wird's richtig spannend. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich möchte da unbedingt noch weiterreden. Ich bin selber sehr gespannt, was dabei rauskommt nächste Woche.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von.
Wir reden gerade die Wochen über Live on Stage, bei mir zu Gast Gabriel, der Gründer davon. Hi Gabriel.
Hi Steve.
Wir sind in der letzten Woche mit dir und es war echt ein interessantes Gespräch. Du schaust auch, also für einen Evangelisten, genau so habe ich mir einen Evangelisten vorgestellt, gut aussehend, blond und sympathisches Lächeln. Also sehr gut und danke, dass du die Zeit nimmst. Du hast gesagt, du bist nicht ganz so fit. Man merkt es gar nicht tatsächlich.
Oh wow.
Genau. Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wer jetzt hier die Lieder schreibt und sowas und du hast gesagt, so viel hast du gar nicht mit diesem ganzen Konzept finden zu tun. Also du gibst quasi den Anstoß dazu, würde ich jetzt mal benennen und dann hast du ein Team, das sich darum kümmert, dass alles läuft. Jetzt hast du ja letzte Woche erzählt, ihr mietet, ich glaube, die zweitgrößte Halle in Hamburg und trotzdem macht ihr es kostenlos. Und da frage ich mich, wer zahlt das Ganze?
Ja, also eben Live on Stage ist ja nicht jetzt einfach eine, ist nicht einfach eine Tour, wo wir Konzerte machen, wie ein normaler Konzertveranstalter und dann irgendwie versuchen, dadurch Geld zu generieren, sondern wir sind ja mit einer Mission unterwegs, also mit einer Vision und einem Auftrag. Wir wollen Menschen von Jesus erzählen und wir wollen auch die Christen inspirieren und trainieren und schulen, wie sie selbst solche freudigen Botschaften von Jesus werden können in ihrem Alltag, wenn eben kein Life on Stage ist, dort, wo Gott sie hingestellt hat, an den Arbeitsplatz, in den Sportverein oder in die Straßenbahn, dort, wo die Menschen unterwegs sind. Und wir gehen eigentlich so vor, dass wir jedes Jahr mehrere Kampagnen haben in Städten oder in größeren Regionen. Und in diesen Kampagnen, in diesen Live-on-Stage-Kampagnen, da schließen sich Gemeinden zusammen, Kirchen der Region, die sagen, wir wollen miteinander so eine Live-on-Stage-Kampagne machen. Jetzt in Hamburg ist eher eine große Kampagne, ist auch eine große Stadt. Das sind 25 Kirchen, die gesagt haben, wir wollen das miteinander machen. Mhm. Und diese 25 Kirchen, die einerseits jede Kirche beteiligt sich da finanziell, dass das durchgeführt werden kann. Die Christen der Kirchen, die werden angehalten, sich privat zu beteiligen, wenn sie das auf dem Herzen haben. Also Life on Stage lebt auch von Privatspenden, von Leuten, die sagen, ich finde das eine gute Sache, spende ich gerne was dafür. Dann geben wir auch Firmen die Möglichkeit, Werbung zu schalten an unseren Veranstaltungen, also zum Beispiel als Sponsoren mit dabei zu sein. Sponsoring nennt man das, wo sich Firmen beteiligen. Und dann haben wir auch an den Abenden zwar kein Ticketing, also man braucht kein Ticket, um reinzukommen, aber es gibt die Möglichkeit, sich an einer Kollekte zu beteiligen. Und all diese verschiedenen Standbeine, vielleicht ein Standbein, das ich noch nicht gesagt habe, ist, wir haben ja eine größere Organisation, die hinter uns steht, die im ganzen deutschen Sprachraum eigentlich Leute hat, die sagen, hey, wir unterstützen diese Arbeit, auch wenn sie nicht in unserer Region ist, wir finden das wichtig, was ihr macht, und die uns auch noch unterstützen. Und all das zusammen macht es dann möglich, dass wir dieses Live on Stage durchführen können. Das, wie du schon vermutest, sehr eine teure Angelegenheit ist. Mhm. So eine Halle zu mieten ist einerseits teuer, aber dann auch die ganze Technik natürlich, die ganze Werbung und auch die Löhne und die Darsteller und all das, was da so zusammenkommt.
Ach, die kriegen auch Geld.
Wie?
Die Darsteller bekommen auch Geld.
Ja, genau, natürlich. Sind auch häufig Leute mit uns unterwegs als Darsteller, die davon leben. Ne? Mhm. Und kannst ja nicht gratis arbeiten lassen.
Ah, okay. Weil ich wollte nämlich gerade fragen, also bestimmt kann man sich, wenn, wahrscheinlich ist jetzt alles schon mal durch für dieses Jahr, oder? An Gemeindemithilfen und sowas, die sagen würden, okay, in Hamburg wären wir noch gern dabei. Aber das wird wahrscheinlich schon durch sein, oder?
Man kann jederzeit noch einsteigen, weil schlussendlich geht es ja einfach darum, dass man sagt, wir beteiligen uns, wir arbeiten mit, wir helfen mit. Da kann man zu jeder Zeit einsteigen.
Okay, und meine nächste Frage wäre, wenn ich jetzt super singen könnte und gerade mit dir im Podcast rede und sage, Mensch Gabriel, ich wäre da der richtige Mann für dich, für einen Hooligan oder so, weil ich eine Glatze habe und einen Bart. kann man da mitmachen oder ist es wirklich so, dass es rein Profis sind?
Also wir haben, jedes Jahr haben wir ein Casting, wo du die Möglichkeit hast, dich zu bewerben, wenn du jetzt als Darsteller, als Musical-Darsteller mit dabei sein möchtest. Und das findest du auf lifeonstage.com. Da gibt es so einen Button Casting und jedes Jahr kann man sich da wieder von Neuem bewerben. Also wir suchen jedes Jahr Leute auf jeden Fall.
Okay, also da für die Hörer, falls ihr eine Glatze habt und einen Hooligan spielen wollt.
Ja, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man auch singen kann. Wenn man schauspielern kann, das wird häufig unterschätzt. Also dann haben wir Leute, die top singen können, die eine Céline Dion Konkurrenz machen. Aber wenn du dann nicht schauspielern kannst, ist das ein Problem, weil Musical lebt ja eigentlich von beidem. Also es ist ja das Schauspiel und der Gesang. Das muss beides solide sein.
Und sitzt du damit in der Jury und sagst dann so, nee, sorry, also, weil wie sagt man das? Ne? Du bist jetzt ja, keine Ahnung, man könnte jetzt sagen, könntest jetzt erwähnen, wenn man die Augen zukneift, der Dieter Bohlen vielleicht sein, nur jünger. Ja, aber wie sagt man das auf eine freundliche Art und Weise, dass jetzt das halt nicht passt?
Also nicht wie der Dieter Bohlen. Nee, also wir erstmals musst du zuerst verschiedenes Material einreichen, wenn du dich bewirbst fürs Casting. Und ich sage jetzt mal, wenn du nicht das Level hast, das wir suchen, dann kommst du ja gar nicht zum Casting.
Okay.
Dann beim Casting, doch, werden die Leute sehr wertgeschätzt. Ich finde schon die Teilnahme an so einem Casting ist wie eine Schulung für die Leute, ne? Weil die werden dann schon gespiegelt und man sagt, versuch's nochmal ein bisschen auf diese Art und mach jetzt das nochmal und achte dich noch mehr auf das. Und dann sage ich mal, dann unser Bert Müller, der ist derjenige, der so der Regisseur ist, der das Ganze dann inszeniert, der schaut sich so die, dass er sein Team zusammenkriegt und so für die Hauptrollen, für die wichtigen Rollen, da reden wir dann, also da rede ich als Produzent dann noch mit, aber so Casting bin ich nicht dabei.
Okay. Darf man als Nicht-Christ da mitmachen?
Ja, also wir haben jedes Jahr wieder auch Leute, einzelne Leute dabei, die jetzt nicht so glauben wie wir. Wichtig ist bei so einem Projekt halt einfach, dass du mit einem offenen Herzen dabei bist. Also, dass du sagst, ich sehe das, ich finde das gut, was ihr macht. Ich kann auch mich dahinter stellen, Weil sonst wird es schwierig, ne? Also wenn du, das ist ja nicht, eben wie gesagt, uns geht es nicht um die Show. Ja. Wir reden auch nicht von Shows und so weiter. Versuchen wir immer den Leuten auszutrainieren, dass sie nicht immer von ihren Shows reden, sondern wir machen ja wirklich, es ist vielleicht eher ein Musical-Gottesdienst, was wir machen, einfach auf einem hohen Niveau.
Okay. Genau.
Das muss man schon, das muss man wollen. Und dann haben wir aber immer Leute, die das, die sagen, doch, das sehe ich und ich würde da gern dabei sein. Und die sind häufig auch sehr berührt im Laufe des Prozesses. Nicht wenige haben auch schon Jesus so kennengelernt und angefangen, ihn zu lieben.
Okay, jetzt will ich dich persönlich mal fragen, was ist denn für dich eigentlich so der größte Erfolg mit Live on Stage, also persönlich, wo du sagen würdest so, wow, da haben wir es geschafft? Oder das ist für dich ein Erfolg, ein messbarer Erfolg?
Boah, also wir haben eigentlich fast jedes Jahr ist das, jedes Jahr ist fühle ich mich so, wie wenn ich so bei den Ninja Warrior oder irgendwie so bin. Weißt du, kennst du das? Wo du irgendwie einfach den Parcours bestreiten musst und am Schluss irgendwie den Buzzer drücken musst, irgendwie so. Mhm. Und ich habe jedes Jahr haben wir riesen Berge vor uns mit riesen Herausforderungen und ich am Schluss, wenn wir das gedrückt haben und wir das Projekt sicher landen können und das Flugzeug wieder in den Hangar zurückschieben können und alles bezahlt ist und wir wieder alles bereit machen können für das nächste Jahr, ist das ein Riesenerfolg für uns. Und da haben wir schon so coole Sachen erlebt. Ich könnte dir fast von jedem Jahr Erfolge erzielen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als wir das erste Mal mit so einem Riesenzelt gearbeitet haben, weil es keine Veranstaltungshalle gab in dieser Größenordnung. Und das war erstens mal so ein finanzielles Risiko. Ich glaube, das Zelt alleine aufzustellen hat irgendwie 200.000 oder 300.000 Euro gekostet. Und dann hat das 3 Wochen durchgeregnet vor der Veranstaltung, dass sie dann das Zelt aufstellen wollten mit ihren riesen Geräten da, mit diesen Trucks, die da dass die Masten hochfahren. Da gab es so einen Schlamm, dass man dann mit lasterweise Kies reinschütten musste, um überhaupt weiterarbeiten zu können und so weiter. Und am Schluss war das einfach eine wunderbare Veranstaltungswoche und wir haben das erfolgreich hingekriegt. Oder ich kann zum Beispiel, ein Erfolg wäre für uns auch die ganze Corona-Zeit, ne? Also als Corona kam, ich meine, wir sind ja Veranstalter, wir leben ja von Veranstaltungen, das hat uns sehr hart getroffen. Als Corona kam, waren wir mitten in einer Kampagne für 3 Regionen. Also wir haben uns vorbereitet für den Herbst, für die Tour und waren mit diesen Regionen schon voll dran. Und dann kam Corona. Und dann haben viele ja ihre Sachen abgesagt. Und wir haben irgendwie gesagt, nee, das ist ja unsere Zeit. Wenn es rüttelt und schüttelt und die Welt aus den Fugen gerät, dann brauchst du die Evangelisten. Mhm. Wenn es brennt, dann braucht man die Feuerwehr. Dann kann die Feuerwehr kein Sabbatical einlegen. Und wir wussten, das ist unsere Zeit. Und haben dann gesagt, wir ziehen das durch. Wir haben immer gesagt, wir machen das. Und tatsächlich war es dann so, wir haben glücklicherweise damals 3 Regionen in der Schweiz gehabt und die Schweiz hat ja viel laxere Corona-Maßnahmen als Deutschland gehabt und so ungefähr im Sommer war alles wieder offen und man durfte wieder Veranstaltungen bis 1.000 Leute durchführen und wir dachten, ja, das geht, so können wir das durchziehen. Dann haben wir alles geplant und 3 Tage bevor die ersten Veranstaltungen beginnen sollten, kam die nächste große Welle und die Schweiz hat wieder alles dicht gemacht, bis auf 50 Leute runter. Und dann haben wir aber auch nicht hingeschmissen, sondern haben gesagt, na gut, dann machen wir alles nur im Livestream und die Hallen konnten wir nicht mehr zurückgeben. Dann haben wir einfach in diesen Riesenhallen, zum Beispiel in Zürich im Theater 11, das ist das größte Musical-Theater, kannst du dir vorstellen, wie so dieses Theater von der Oscar-Verleihung, dass das so hoch geht mit den roten Stühlen. Mhm. Wir hatten so ein riesiges Musical-Theater mit 1.500 Plätzen und wir haben eine Woche lang nur für die Kameras gespielt, jeden Abend, das ganze Programm, nur das rote Licht, okay, kein Applaus, Totenstille nach der Veranstaltung. Aber wir wussten, da draußen sitzen 10.000, die das zugeschaut haben. Wir haben einfach die Werbung überklebt und haben geschrieben, ab jetzt im Livestream. Das war auch ein Erfolg. 3 Wochen so durchevangelisiert. Und so könnte ich dir viele solche Geschichten erzählen, wo wir einfach geglaubt haben, weitergegangen sind und Gott uns einfach versorgt hat. Immer. Er hat immer uns versorgt. Er hat immer geschaut, dass es klappt. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis von der ganzen Sache. Ich glaube, wenn Gott was bestellt, ist ja so ein Spruch, wenn Gott was bestellt, dann bezahlt er es auch. Ja. Und so habe ich das immer erlebt. Wenn du im Auftrag Gottes unterwegs bist, dann kannst du mutig sein, musst du keine Angst haben, musst nicht irgendwie in sicheren Bahnen gehen, er wird dich leiten auf sicheren Wegen. Das haben wir immer so erlebt.
Okay. Meine letzte offizielle Frage tatsächlich ist, gibt es dann manchmal Leute, die dann gegen euch, ich sage jetzt mal, protestieren, die sich, keine Ahnung, vielleicht von Christen, die sagen so, ah, das ist ja gottlos, was ihr da macht, weil Gott oder Christen sollten keine Lederjacke tragen, ihr habt ja im Moment einen Charakter, der Rocker ist.
Christen sagen, man sollte keine Lederjacke tragen?
Habe ich das gesagt? Nee, das weiß ich nicht, das war jetzt nur ein Beispiel. aber gibt es da auch aus einem eigenen Camp oder vielleicht auch von Nicht-Christen irgendwelche Initiativen, die sagen so, sollte nicht sein?
Also ganz ehrlich, wenn jemand kommt und mir sagt, ihr seid viel zu lau oder zu weich gewaschen oder zu wenig klar oder irgendwie so, oder warum tragt ihr eine Lederjacke oder so? Mhm. Dann stört mich das überhaupt nicht, weil das für mich fast das ist für mich fast ein Ansporn, noch klarer zu werden und noch mutiger zu sein, das Evangelium zu verkünden, weil ich sehe es genauso. Ich finde, es ist nicht die Zeit für weich gewaschenes Evangelium. Mhm. Wir sollten der Welt die Wahrheit erzählen, und das hat Kraft. Das Wort vom Kreuz, diese alte Botschaft, Jesus starb für uns am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen, weil wir Menschen Erlösung brauchen, weil wir schuldig sind. Diese alte Botschaft, die hat einfach Power bis auf den heutigen Tag. Was mich mehr manchmal ein bisschen nervt oder beschäftigt, sind diejenigen, die kommen und finden, dass wir irgendwie so, ja, dass man das heute nicht mehr machen könne. Zum Beispiel, das haben wir, als wir begonnen haben, noch viel mehr gehört von Christen, die gesagt haben, heute macht man das nicht mehr, Großveranstaltungen kann man nicht mehr, funktioniert heute nicht mehr. Mhm. Wir haben eigentlich, finde ich, bewiesen, dass das nicht stimmt. Dass, ich meine, die Menschen in der Welt, die machen ja auch Großveranstaltungen. Es ist ja nicht so, dass Großveranstaltungen nicht mehr aktuell sind. Die besuchen unzählige Großveranstaltungen, Konzerte, Musicals und so weiter. Warum sollten wir Christen dann diese großen Bühnen der Welt überlassen? Warum sollte das heute nicht mehr funktionieren? Und das ist eher so das, was mich dann manchmal ein bisschen zur Weißglut bringt. Mhm. Vielleicht früher mehr, heute bin ich auch gelassener geworden. Da finde ich, ja, redet ihr nur und macht mal selber was und dann reden wir weiter, ne? Irgendwie so.
Okay. Für Nichtbekehrte, habt ihr eigentlich da dann nach eurer Veranstaltung irgendwie einen Weg in Gemeinden rein? Also Nacharbeit?
Ja, auf jeden Fall. Die Nacharbeit ist bei uns sehr ein wichtiger Bestandteil unserer Veranstaltung. Mhm.
Okay. Ich glaube, ich habe Nichtbekehrte gesagt, oder? Kann es sein? Frischbekehrte meine ich natürlich. Okay, jetzt sind wir hier am Ende. Obligatorisch gebe ich meinen Gästen immer noch mal ein paar Minuten, wenn sie was auf dem Herzen haben. Und das würde ich auch bei dir machen, Gabriel. Deswegen mute ich mich jetzt mal ganz kurz und irgendwann merke ich dann schon, wenn du aufhörst.
Etwas, das ich auf dem Herzen habe. Ja, also ich würde jetzt, glaube ich, das nochmals aufgreifen, was ich jetzt vorher gesagt habe. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir bei der Bibel bleiben, wenn es um Evangelisation, um Verkündigung, um das, den Glauben in die Welt hinaustragen geht. Und die Bibel, die redet da sehr klar. Ich meine, der Paulus, der hat sehr klar gesagt, ich mache nichts anderes, als dass ich einfach von diesem gekreuzigten Jesus rede. Ich bringe nicht kluge Worte, ich versuche nicht, euch mit Rhetorik zu überzeugen. Ich versuche nicht, euch zu manipulieren oder so, sondern ich erzähle euch von diesem Jesus, der für euch am Kreuz gestorben ist. Und das ist für der Paulus hat gesagt, das ist für die Juden, ist das ein Ärgernis, und für die Griechen ist es eine Torheit. Also wenn man jetzt das auf die heutige Zeit übersetzt, vielleicht für die Theologen, die sagen vielleicht, das ist viel zu krass, viel zu radikal, man sollte viel sozialer sein und man sollte doch mehr über Umweltschutz und über Gender und weiß ich was alles reden. Das ist das, was die Menschen heute interessiert. Die ärgern sich vielleicht über uns, die Theologen. Und die Griechen, hat der Paulus gesagt, für die ist eine Torheit. Also die Griechen, da würde ich jetzt sagen, die Welt sagt vielleicht, ihr seid ja alle ein bisschen bekloppt, was ihr da glaubt, ne? Ich höre das häufig auf den sozialen Medien, dass irgendwelche Leute mir sagen, du müsstest doch in die Psychiatrie angeliefert werden, weil du an diesen Jesus glaubst. So what? Ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und deshalb glaube ich an ihn, weil er mein Leben verändert hat und weil er mein Leben auf guten Boden gestellt hat. Und so sagte Paulus auch, ist egal, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, aber denen, die berufen sind, denen ist es Gottes Kraft, dieses einfache alte Evangelium. Und gewisse Leute sagen vielleicht auch, das sei veraltet, man müsse heute etwas anderes predigen. Ich glaube nicht, das Evangelium, das veraltet nicht. Das Evangelium, das alte Evangelium ist auf dem neuesten Stand. Und ich finde, Life on Stage ist einfach ein Beweis dafür. Wir erleben Jahr für Jahr, wie hunderte Menschen, teilweise Leute, die überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut haben, von diesem Evangelium getroffen werden, ihr Leben Jesus anvertrauen und anfangen, Jesus nachzufolgen im 21. Jahrhundert. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bleib bei diesem alten, guten, zeitlosen Evangelium.
Boom, ich habe hier so einen Knopf, darf ich den kurz drücken, der unterstreicht dann quasi, was du gesagt hast. Okay, dann Gabriel, wie finden wir dich denn auf Social Media? Also du hast gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, wie heißt der denn?
Gabriel Hessler.
Das ist ja.
Also du findest mich überall auf Gabriel Hessler eigentlich, auf Instagram, auf TikTok und Facebook und YouTube, genau.
Okay, dann würde ich meinen Hörern sagen, falls ihr aus Hamburg kommt oder Dresden oder Bern, im November hast du gesagt, seid ihr da? Ja, genau. Dann geht da hin, schleift Leute mit dazu, weil jetzt habt ihr den Typen kennengelernt, der hinter diesem ganzen Zeug steckt. Und ultra sympathisch, Gabriel, ich hoffe wirklich, dass wir uns nochmal sprechen, vielleicht in einem anderen Format vom Podcast. Ansonsten danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Dankeschön, Gabriel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Am Anfang, wo ich entlassen worden bin, musste ich mich jede Woche melden bei der Polizei. Als die gemerkt haben, das geht gut, dann nur noch alle 4 Wochen. Und das letzte Mal habe ich mich gemeldet bei der Polizei 1989. Okay. Die vertrauen mir.